wir hier raus. Tag zum Träumen in Groß mit Alex und Daniel.
Ja, ich bin auch verrückt. Herzlich willkommen zu Tagträume Groß Ausgabe 11. Hallo Alex.
Hallo. Weißt du, was mich richtig stolz und glücklich macht?
Na?
Dass wir uns heute treffen und in time quasi die nächste Folge produzieren.
Wir haben uns auf dem Weg hierher gefragt, warum wir immer bei 30 Grad im Studio sitzen. Und die Antwort ist, es ist seit 5 Wochen nur 30 Grad. Ja. Das ist das Problem, das Geheimnis.
Das ist ganz, die ganze Wahrheit. Apropos Wahrheiten.
Ja.
Du hast eine Woche Bildungsurlaub gehabt und deswegen sprechen wir heute über das Ende der Menschheit.
Ich habe ein Thema mitgebracht, das haben wir letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt. Jetzt ist es tatsächlich auf dem Tisch und zwar, wie du schon sagst, mache ich Bildungsurlaub seit Montag, heute ist Donnerstag, also schon 4 Tage Input bekommen. Das Thema ist digitale Revolution, was wird aus uns Menschen? Und das macht insofern Sinn, das hier auch in diesem Musikpodcast im weitesten Sinne zu besprechen, weil Algorithmen und so weiter mittlerweile auch Musik machen können. Deswegen an dich die Einstiegsfrage. Hast du Angst, dass in 10 Jahren, 20 Jahren, was auch immer, kein Mensch mehr Musik macht, sondern Algorithmen?
Das ist die vollkommen falsche Frage, weil die richtige Frage würde lauten, kann es sein, dass du eine künstliche Intelligenz bist?
Du bist einfach keine Intelligenz.
Und die Antwort ist, wer weiß. Ich bin keine Intelligenz. Das waren ganz schön meine Gefühle verletzt gerade.
Obwohl du gesprochen hast, hast du mir auch zugehört.
Also, ich,
vielleicht bist du doch eine künstliche Intelligenz.
Oh, oh. Ich glaube, wenn die künstliche Intelligenz nicht uns als Menschheit auslöscht und sich dann selber bespaßt mit Hilfe von Musik oder aus reinem Selbstprogrammierungszweck heraus, dann glaube ich nicht, dass eine künstliche Intelligenz, selbst wenn sie besser als die Menschen, ersetzen würde, weil ich tatsächlich an den, hier ist eine Fliege, Alter, man hat die Fliege gerade über das Mic gehört.
Ja.
Krass, bitte zurück.
Schon wieder.
Krass, oder?
Ja, wie sie abgehoben ist.
Alter Schwede, die ist auch richtig
bei dem Thema dabei.
Die ist auch mega frech, die Fliege, weil die richtig setzt sich einfach auf Nasen und scheißt auf alles.
Oh Mann.
Sohn.
Ich glaube, die wohnt schon länger hier im Studio.
Aber ohne Scheiß, Alter.
Ja, die
zerrt immer von dem ganzen Whisky, der hier so offen rumsteht.
Von anderen Dämpfen, die hier genau so im Studio gehen.
Ich glaube tatsächlich an den unfassbar ausgeprägten Egozentrismus des Menschen. Also wenn man sich überlegt, wie lange der Mensch gebraucht hat, bis er irgendwie über seinen, in Anführungsstrichen, Schatten springen konnte und erkennen konnte, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums oder des Sonnensystems ist. Universum ist natürlich falsch, aber des Sonnensystems, sondern die Sonne tatsächlich. Wenn das schon Ego-Überwindung ist sozusagen, dann wird das mit der künstlichen Intelligenz auch noch ganz schön dauern. Aber ich glaube, dass irgendwann so KI-Freiheitskämpfer unterwegs sind, die für die Rechte...
Die gibt es jetzt schon, die nennen sich Transhumanisten und die sind der Ansicht, dass die Evolution des Menschen abgeschlossen ist, dass er nicht mehr besser wird und dass wir jetzt von der Bildfläche abtreten sollten und die künstliche Intelligenz quasi uns ablösen sollte.
Genau. Aber ist es nicht voll dumm von denen, wenn die selber Menschen sind?
Naja, das ist, das hatte ich dir vorhin im Vorgespräch schon mal lustigerweise erzählt, alle, die in der Wissenschaft gerade forschen, an künstlichen Intelligenzen wissen, dass sie halt in ihrem eigenen Ast sägen, im Grunde genommen, weil sie daran arbeiten, dass ihr Beruf irgendwann nicht keinen Sinn mehr macht, weil es Roboter übernehmen sozusagen. Ja. Das ist denen aber scheinbar ziemlich egal, dass es so ist, weil jetzt damit sehr viel Geld zu machen ist.
Ja, der Mensch ist so geil.
Ja, aber wir sind jetzt schon so deep reingekommen, gleich mit Universum und Sonnensystem und so weiter.
Scheiße, das ist immer so.
Nachdem gestern ein Roboter für uns gekocht hat, was allein schon sehr abgefreakt war, ging es danach auch tatsächlich mit musischen Themen weiter, also mit Themen, die Musik betreffen. Und da war ein Experiment gezeigt, da hat ein Algorithmus, ich glaube, es waren Bach-Stücke einprogrammiert bekommen. Ja, und der hat dann den Stil und also der hat alles, was Bach jemals gemacht hatte, quasi einprogrammiert bekommen und hat dann den Stil kopiert. Und dann hat man diese Stücke, die das Programm geschrieben hat, aufführen lassen von einem Orchester und hat immer abwechselnd oder halt auf jeden Fall durchgemischt wirkliche Bach-Stücke und Stücke aus diesem Programm gespielt und anschließend das Publikum befragt, beziehungsweise das Publikum dann erst eingeweiht und quasi gebeichtet. Das waren nicht alle Stücke von Bach, darunter waren auch Stücke von einem Computer geschrieben. Und die Leute waren sehr sehr aufgebracht. Also sie fühlten sich in erster Linie verarscht, waren aber gleichzeitig dadurch sehr beeindruckt, weil ihnen das nicht aufgefallen war. Es war eher so kommuniziert, hier sind noch so ein paar versteckte Bachstücke, die noch nie aufgeführt wurden und so weiter.
War das so ein Snob-Publikum wenigstens?
Es war ein Expertenpublikum tatsächlich.
Ah, geil.
Also wirklich Leute, die sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie da Bach hören und sich damit auch sehr gut auskannten. Und deswegen
richtige Luschen. Voll geil, ey.
Und deswegen, ich feier sowas. Sie haben es halt nicht gecheckt. So.
Ja,
und das war schon ein sehr krasser Qualitätsbeweis für dieses Programm, was sie sich halt geschrieben haben. Und das geht halt weiter, dass wenn man so ein bisschen verschwörungstechnisch auch denkt, überlegen könnte, schreiben eventuell schon Algorithmen Songs, auch die in unseren Charts vorkommen. Also benutzen sie einfach, scannen sie die Charts der letzten 60 Jahre und sagen, okay, diese Rhythmen, diese Vorgänge in Songs, das ist ja letztendlich auch alles nur Mathematik, Musik, sind erfolgreich offensichtlich.
Du hast gerade meinen kompletten Hass auf dich gezogen.
Das ist ja alles nur Mathematik.
Naja, aber ich habe nicht viel Musikergene in mir, aber wenn ich was weiß aus meinem Musikunterricht aus der Schule, weiß ich, dass letztendlich Noten und so weiter alles Mathematik ist. Deswegen habe ich es auch gehasst übrigens und nicht weiter verfolgt. Und deswegen ist es letztendlich auch errechenbar und auch künstlich erstellbar. Weil was ja immer, der Mensch, wie du schon sagtest, der Mensch sieht sich immer gerne als Überwesen. Und gerade wenn man so Sachen sagt wie Künstliche Intelligenz wird all unsere Jobs übernehmen, dann kommt ja immer so, ja, aber die kreativen Jobs, die werden sie ja auf jeden Fall nicht übernehmen, wie zum Beispiel Musik, was aber offensichtlich dazugehört. Mittlerweile können Programme auch Gedichte schreiben und Texte verfassen.
Ja.
Ist halt die Frage, wo das endet. Und nochmal, glaubst du, es gibt schon, oder weißt du es vielleicht sogar, dass Algorithmen zumindest mitschreiben an aktueller Musik?
Es gibt ein Album. Ich komme gerade nicht auf den Titel, aber irgendeine Künstlerin hat tatsächlich ihr Album zusammen mit einer künstlichen Intelligenz geschrieben, beziehungsweise hat sich das Album schreiben lassen und hat es dann quasi interpretiert. Mhm. Also das gibt es. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, wie die Künstlerin heißt. An mir vorbeigegangen, habe ich verdrängt. Bedeutet das Ende meines Lebens eigentlich. Ja. Nee, ich habe da ehrlich gesagt keine Angst vor, weil ich erstens viel zu aufgeregt bin, das alles mitzuerleben und zu sehen. Ich bin sehr neugierig und verspielt vom Naturell, glaube ich, und deswegen finde ich das eher geil alles. Auf eine weirde Art und Weise, selbst wenn ich weiß, dass möglicherweise das langfristig das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Trotz dessen finde ich es irgendwie cool. Wer ist das? Wer ist gerade reingekommen? Schon wieder? Nee. Ist echt nicht in meinem Kopf, oder?
Achso, ja, da möchte jemand auf Toilette.
Achso, ja, okay.
Ist die Schlüssel geklaut.
Ah, perfekt. Sorry, vom Topic abgekommen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, eben weil der Mensch halt sich so zum Menschen hingezogen fühlt, dass er so einen Hype geben wird auf die ganzen künstlichen Intelligenzgeschichten, weil das so geil ist und neu ist. Und dann gibt es wahrscheinlich aber so eine Renaissance des Menschen, kann ich mir vorstellen, dass wieder so handgemachte, schlechte Sachen cool sind. Also nicht so perfekte Sachen wieder gefeiert werden.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall wird so sein, dass gerade dieses wie heute Made in Germany, das ist ja heutzutage
Made by Human.
Ein Kennzeichen von Qualität, das ist, dass irgendwann Made by Human wirklich abgelöst wird, so dass man sagt, okay, handgemacht ist ja auch noch momentan, das gibt es ja schon, dass das irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist sozusagen, aber wirklich so gefertigt ohne Maschinen, das könnte wirklich irgendwann ein Qualitätsmerkmal sein.
Ich weiß ja auch nicht, wie weit jetzt so Robotertechnologie, also du hattest ja vorhin gesagt, Robotertechnologie ist ja noch gar nicht so weit, wie jetzt zum Beispiel wie jetzt die Algorithmen an sich, also die Dinger, die dann denken, im weitesten Sinne.
Ja.
Was für mich heißt, solange ich live eine geile Arbeit mache, muss ich mir nicht so viel Sorgen machen. Weil live wird ziemlich lange wahrscheinlich, oder wahrscheinlich dann, also ich kann mir nicht vorstellen, ich zum Beispiel würde es, glaube ich, nicht abfeiern, wenn ein Hologramm auf der Bühne performen würde. Es sei denn natürlich mein eigenes Hologramm in fünf Städten, das wäre saugeil. Aber ich glaube, dass das dann immer noch dieses auf der Bühne stehen und von Mensch zu Mensch connecten halt nochmal was anderes ist. Aber langfristig auch da, ne? Also kommt drauf an, wie weit man in die Zukunft denkt.
Ja, das große
Klone.
Klone, aber das große Ziel, was man auch in Science-Fiction-Filmen immer mal wieder sieht, sind ja die Androide, also die Menschen, die Roboter in Menschengestalt, man in erster Linie nicht mehr vom Menschen unterscheiden kann, sozusagen.
Ja.
Das heißt, gibt es irgendwann Bands in menschlicher Gestalt, aber durch Roboter?
Gibt es doch, also nicht Android, aber es gibt ja schon, ich meine, ganz ehrlich, wenn man die Gorillas nimmt, dann stecken da zwar Menschen hinter, aber es sind ja trotzdem Zeichentrickfiguren im weitesten Sinne, die dann irgendwie live performen, wo man aber keinen Menschen sieht Und Fun Fact, die Headline Festivals.
Ist das so? Das habe ich mich immer gefragt. Die haben ja diesmal Walk am Ring gespielt. Ich gucke das ja immer nur im Stream. Aber die haben so spät gespielt, dass ich nicht gesehen habe. Ich habe mich das immer gefragt, weil in Videos, wie du schon sagst, sind sie ja immer als Zeichentrickfiguren abgebildet. Und auf der Bühne auch.
Ich glaube, da haben die dann auch eine Leinwand laufen. Aber ich war noch nie auf einem Gorillaz-Konzert, deswegen kann ich es gar nicht
sagen. Aber man guckt da beim Gorillaz-Konzert nur die Leinwand an?
Nee, ich glaube, es gibt Live-Musiker. Ich google das mal eben. Wo wir wieder im Thema drin sind. Live.
Das ist ja richtig abgefahren, aber dann hast du überhaupt keinen Mehrwert, wenn du dann zum Konzert gehst, oder?
Ah, da sind tatsächlich live irgendwelche Musiker auf der Bühne.
Also doch, mit Masken.
So wie aber fett in der Mitte, fette Leinwand, auf denen dann die Sänger und sowas, also diese Zeichentrickfiguren abgebildet sind immer. Die haben eine fette LED-Leinwand im Hintergrund und davor stehen die aber und performen dann live.
Ach so, aber mit ihren richtigen Gesichtern?
Ja, ich glaube schon. Also es sieht zumindest hier gerade so aus. Ja. Ja, abgefahren, ne?
Mega.
Aber trotzdem in Musikvideos und so nicht am Start. Und ich finde, das Konzept ist cool. Und in Asien, weiß ich, gibt es auch schon sehr, sehr viele nicht reale Stars.
Mhm. Ja, ja, klar.
Ne? Also das ist ja auch so ein Ding. Und von daher, wenn da die Hemmschwelle auf manchen Teilen der Erde schon so gering ist, dann ist das auch nicht mehr weit.
Ja, die Asiaten haben es aber sowieso so einen krassen Technik.
Also ich glaube, die werden auch die Gewinner der nächsten Jahre sein, der nächsten 100 Jahre.
Wahrscheinlich, ja. Also die sind zumindest, was Roboter angeht, sehr viel offener auch dafür. Also zum Beispiel, wir hatten auch die Diskussion Pflegeroboter, das heißt, der Pflegebereich ist in Deutschland krass in der Krise, niemand mehr will das machen, weil es halt so viel wenig Geld gibt und das so ein unattraktiver Beruf ist, also in Pflegeroboter investieren, die das dann irgendwann machen sozusagen. Und da wurde halt, eigentlich haben alle die Meinung, ich möchte nicht von einem Roboter gepflegt werden sozusagen, ich möchte lieber einen Menschen da haben. Aber wenn irgendwann die Alternative ist, dass niemand da ist oder der Roboter, weil es einfach keine Pflegekräfte mehr gibt, die das machen wollen für den Preis, dann wählen wiederum viele doch den Roboter. Und in Japan ist es tatsächlich so, dass die, das haben wir auch gesehen in einem Film, dass es schon sehr weit ist, die Betreuung durch Roboter an pflegebedürftigen Menschen. Also die können nicht alles, aber die können wirklich Lagerung machen, die können dir was zu trinken holen, die können vor allem auch checken, wie es dir geht und ob sie Hilfe rufen müssen, also menschliche Hilfe. Allein das ist ja schon ein krasser Fortschritt. Voll nice. Wenn du, wie viele ältere Damen oder ältere Herren brechen zu Hause zusammen und es bekommt niemand mit, so stundenlang. Ja. Und dann ist es manchmal auch schon zu spät, wenn jemand kommt. Die können halt direkt alarmieren, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Aber die sind halt so weit, dass die Bindung zu diesem Roboter so eng ist, dass sie teilweise zusammen beerdigt werden später, weil man davon ausgeht, es war wie so ein Mensch, der an ihm dranhing. Gut, man würde jetzt nicht seinen Pfleger mit beerdigen direkt, wenn man stirbt. Das macht keinen Sinn. Aber
das war bei den Pharaonen so ein bisschen. So, da hat man ja den ganzen Hofstaat dann mit beerdigt.
Aber dass der Roboter einfach niemals wieder in der Lage ist, sozusagen anderen Menschen zu pflegen, weil er so an diese Person gebunden war sozusagen. Und dann gehen die manchmal zusammen unter die Erde oder wo auch immer. Oder werden zusammen verbrannt.
Für die Geldverschwendung und Ressourcenverschwendung.
Ja, das wird auch bestimmt nicht bei jedem gemacht, nur bei Leuten, die es leisten können, halt.
Ja, natürlich. Oh Mann.
Aber das zeigt einfach, dass die Gesellschaft schon sehr viel offener ist für Roboter, für Automaten, für selbstfahrende U-Bahn und so weiter. Weißt du, also hier, wenn du jetzt offenlegen würdest, die U-Bahn fahren ab sofort alle automatisch, ohne Fahrer, dann würden ja viele erstmal so ein bisschen. Also viele würden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil bei den Fahrern
guckt ja eh nicht vorne rein.
Aber sie hätten zumindest ein komisches Gefühl. Das gleiche bei selbstfahrenden Autos da wahrscheinlich noch viel mehr.
Ja.
Japaner vertrauen da eigentlich schon fast mehr der Technik als den Personen.
Ja, ist ja auch sinnvoll an der Stelle tatsächlich. Ja. Statistisch gesehen ist das klüger auf jeden Fall. An dieser Stelle übrigens Entschuldigung für das krasse Nerd-Thema, aber es ist halt einfach viel zu geil.
Vor allem, wir haben vorhin schon mega lange.
Wir sind so hart am Rumnörden gerade. Aufhören. Ich glaube, es ist auch niemandem so richtig, oder das stimmt ja nicht niemandem, aber vielen ist einfach gar nicht klar, was abgeht und was auf uns zukommt.
Klar.
Überhaupt nicht. Was hatten wir gesagt? Wie viel Prozent der Arbeitsplätze fallen in Zukunft weg?
Das kommt natürlich auf die Zeitspanne an.
Bis 2030.
Genau, da rechnet man so, mit. Also in Deutschland, glaube ich, mit so 12 bis 15 Millionen Arbeitsplätze, die wegfallen, je nachdem, wie schnell das mit dem Transportwesen geht. Ne? Also klar, alles, was, das erleben wir jetzt schon, alles, was irgendwie Sachen verkauft wird, wird auf kurz oder lang durch Automaten ersetzt. Das passiert überall.
Ja.
Sparkassen zum Beispiel schließen einfach Filialen, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, dass da jemand steht. Zitat von dem Dozenten, für die Oma müssen wir hier das Ding hier nicht aufrechterhalten, die noch ihr Sparbuch vorbeibringt und noch wirklich Geld einzahlt oder so.
Ja.
Das kann mittlerweile auch alles automatisch, Automaten, Geld zählen und so weiter. Da gibt es halt die große Filiale, wenn wirklich was ist, für Geschäftskunden, da kannst du dann hinfahren. Aber die kleinen Filialen machen einfach keinen Sinn mehr. Weil ich hatte irgendwie Zahlen gesagt, da werde ich jetzt wahrscheinlich was Falsches wiedergeben, deswegen sage ich sie nicht, aber auf jeden Fall sehr hoher Prozentsatz macht halt Online-Banking. So, das ist einfach das Ding. Du hast ein Online-Konto und darüber läuft halt alles.
Ich habe übrigens eine App, die nennt sich Fimeo. Wir werden übrigens nicht von Fimeo gesponsert an der Stelle.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber ganz interessant, die analysiert eben dein Konto. Also du gibst deine Kontodaten alle offen. Ich bin freizügig mit meinen Daten. Ihr könnt die alle haben, ist mir egal. Es gibt, wir brauchen ja gar nicht glauben, dass es überhaupt noch Privatsphäre oder sowas gibt. Das ist alles vorbei. Also an der Stelle wollte ich noch kurz als Hinweis geben, seid nette Menschen. Es wird alles wird offengelegt. Wenn ihr nicht nett seid, seid ihr voll am Arsch in der Zukunft, glaube ich, fest dran. Lohnt sich auf jeden Fall. Punkt zurück zu meinem Konto. Das Ding analysiert halt meine Ausgabengewohnheiten und prognostiziert, wie viel ich an einem bestimmten Datum in der Zukunft noch, wie viel Kohle ich dann noch habe. Aktuell, da mein Ausgabenverhalten relativ seltsam. Minus. Also nein, das wäre witzig, aber nee, tatsächlich ein fettes Plus, aber nur, weil das Ding noch gar nicht checkt, was ich noch alles vorhabe.
Da ist die Weltherrschaft noch gar nicht mit eingerechnet.
Ja, ohne Scheiß, das wird ein teurer Spaß. Allein die ganzen Seminare, die ich vorher besuchen muss. Diktatoren-Grundkurs 1, 2,
oh, was mir gerade dazu einfällt, Zukunftsplanung war natürlich auch ein Thema, wie lange überlebt unser Planet noch, bla bla bla. Und da fangen gerade Inselstaaten, wie zum Beispiel die Malediven, an, Land zu kaufen in größeren Staaten, wie zum Beispiel, also Malediven, dieses Jahr ein bisschen unter Sri Lanka liegt das. Das heißt, die kaufen gerade Land von Sri Lanka auf.
Weil es nicht mehr geben wird lange.
Weil die sind ja wirklich nur 2-3 Meter über dem Meeresspiegel. Das heißt, die können in 10 Jahren tatsächlich weg sein, die Malediven. Deswegen braucht das Volk Land, weil sonst geht einfach ein Volk komplett unter.
Das ist krass, oder? Das ist
eine ziemlich verrückte Vorstellung, so wie Atlantis so ein bisschen.
Ja.
Aber Sri Lanka bietet den Leuten halt nur Binnenland an, also so Land mitten im Dschungel. Das sind aber alles Fischer, die da wohnen. Das heißt, die Leute müssen sich auch komplett umstellen, wenn die jetzt umgesiedelt werden.
Das ist so abgefahren.
Dieses komplett neue Land. Und es gibt ja auch, das ist ja weit weg, sagen mir viele Leute, aber auf deutschen Inseln, auf deutschen nordfriesischen Inseln gibt es dieselbe Diskussion. Es wurde doch gerade, wer hat das denn nochmal gemacht, war das Helgoland oder so, die EU verklagt hat, weil nicht genug Klimaschutz gemacht wird, weil sie sagen, wir haben hier Häuser gebaut und die können wir wahrscheinlich nicht an unsere Kinder vererben, weil vorher das Meer diese Insel schluckt. Und wer ist dafür verantwortlich, wenn mein gesamter Besitz weg ist?
Weißt du? Ja, das ist so abgefahren. Aber ich meine, ganz ehrlich, ey, wir beschäftigen uns ja jetzt auch nur so intensiv mit der Thematik, weil es gerade so anfängt, uns zu betreffen. Also eben am Beispiel jetzt vielleicht von irgendeiner deutschen Insel, aber natürlich auch an den Malediven, das Lieblingsziel der Reichen und Schönen. Und wenn es diesen entspannten Ort nicht mehr gibt, ist schon schlimm, aber Klimaflüchtlinge gibt es schon ewig. Also wenn man sich jetzt die ganze Sahelzone, Hunger, Krisen in Äthiopien oder so anguckt, dann das ist nichts Neues. So. Und es geht schon ganz lange, es fängt nur langsam an, uns privilegierte Arschlöcher zu treffen.
Genau, und erst wenn es uns betrifft, direkt fangen wir halt an, uns damit zu beschäftigen. So.
Ja.
Das ist ja schon immer so gewesen.
Entweder wenn unsere Paradiese absaufen, wo wir gerne rumchillen.
Wenn Malle, oder, Malle gefährdet ist.
Oder wenn die hungrigen Leute herkommen. Und dann müssen wir... Dann müssen wir uns nämlich nicht mehr mit Klimapolitik befassen, sondern da müssen wir uns natürlich mit den ganz bösen Flüchtlingen befassen, die hier alle herkommen.
Genau, das wird
obwohl das unsere fucking Schuld ist.
Intensiv gemacht. Ja, das muss man sich natürlich auch mal bewusst sein.
Die Welt ist ein hässlicher Ort manchmal.
Vor allem ist die Welt mittlerweile so global zusammenhängend, dass sowas einfach nicht mehr zu verhindern ist.
Ja, das ist ja übrigens auch ein Thema, über das wir uns unterhalten haben, eben zu sagen, man kann eigentlich den Problemen der Gegenwart gar nicht mehr als irgendwelche verworrenen nationalstaatlichen Strukturen begegnen, die ja sowieso schon seit, ich hoffe, ich trete niemandem auf die Füße, aber meiner Meinung nach seit jeher einfach ein seltsames Konstrukt sind, dass man einfach sagt, okay, da vorne ist ein Fluss, deswegen seid ihr jetzt Franzosen und wir sind jetzt Deutsche.
Ja, ja, klar.
Also funktioniert für mich nicht so wirklich. Ich glaube da schon an das Menschsein ganz allgemein.
Aber genau das macht den Leuten noch aktuell Angst. Das sind doch die Gründe dafür, dass es wieder so eine nationale Tendenz gibt überall. Dass die Leute sagen, okay, wir wollen mit den ganzen Problemen auf der Welt gar nichts zu tun haben. Wir haben schon hier eigene Probleme in unserem Land. Macht mal lieber wieder alles zu, alle Grenzen dicht, nur Deutsche im Land. Und wir kümmern uns um unseren eigenen Kram. Das ist
richtig schön kurzsichtig.
Und die anderen, können halt woanders hin.
Ja.
Aber erstmal egal wohin. So.
Aber das ist natürlich auch ein sauvielschichtiges Thema und das ist ja schon fast wieder ein bisschen zu politisch für so einen heiteren Podcast wie unseren.
Ja, echt, wir müssen da wieder ein bisschen gute Laune hier reinbringen. Wie machen wir das denn jetzt?
Mir fällt nichts ein.
Ja, auch nicht.
Mir fällt nichts gut. Wenn man sich mit der Welt und dem Treiben auf der Welt befasst und es fällt einem nichts Gutes ein, dann ist vorbei. Nein, ich glaube tatsächlich, also ich bin ja ich glaube tatsächlich an das gute Ende. Und zwar einfach, weil ich glaube, dass es Menschen geben muss, die so glauben. Ich glaube, das ist einfach eine Verantwortung, die man übernimmt oder nicht. Daran zu glauben und das auch zu propagieren, dass sich alles zum Guten wendet,
aber
die Utopie zu bauen und nicht die Dystopie.
Aber was ist denn das gute Ende?
Das gute Ende, ich glaube, dass wir so eine Star Trek-mäßig interstellare Zukunft haben als Menschen und dass wir sowieso allgemein so ein viel höheres Bewusstseinslevel erreichen. Und gerade durch diese ganze AI-Geschichte, wie hart dürfen wir hier rumnörden? Beispiel hatte ich auch vorhin genannt, so kopernikanische Wende. Nicht die Erde ist der Mittelpunkt des Sonnensystems, im Anführungsstrichen, sondern eben die Sonne. Und der Mensch ist offensichtlich gar nicht so wichtig im Gesamtkosmos. Und ich glaube, dass das mit diesem AI-Ding nochmal wieder passieren wird. Und wenn man sich überlegt, nach diesem Mindshift sozusagen den uns hier Herr Kopernikus da beschert hat, Nach diesem Bewusstseinswechsel haben ja ganz viele Denkprozesse angefangen, Wissenschaftlichkeit und diese Dinge. Und ich glaube, dass das wieder passieren wird, dass der Mensch wieder merkt, oh fuck, ich bin ja noch unwichtiger, als ich gerade gedacht habe, im Gesamtkosmos.
Naja, das wird zweifelsfrei passieren, nämlich dann, wenn die Arbeitsplätze wegfallen, wenn die Roboter quasi alles machen, so quasi, ich bin ja hier der wichtige Autobahnbauer und ohne mich geht nichts. Und ich, dann kommt aber jemand, der irgendwie einen Autobahnroboter erstellt, der einfach dir 200 Kilometer Autobahn in der Woche baut, wofür du irgendwie nur mehrere Jahre
normalerweise
brauchen würdest. Naja, aber wenn
Straßenbauerroboter.
Klar, aber wenn das wirklich, da müssen ja mittlerweile noch ein paar Leute dazwischen dabei stehen, die gewisse Aufgaben machen. Wenn aber dir irgendwann die Industrie und die Wirtschaft sagt, dein Arbeitsplatz, den gibt es nicht mehr, weil er ist überflüssig. Das, was du 20 Jahre lang gemacht hast und gelernt hast, brauchen wir auf der Welt nicht mehr.
Wo drin du vielleicht einer der Besten warst.
Genau. Das macht jetzt ein Roboter. Das kann der besser als du, effizienter. Das hat er innerhalb von einer Woche gelernt, indem ich einen Algorithmus reingespielt habe. Du hast dafür 20 Jahre gebraucht, um so effizient zu werden. Oder ein Bruchteil davon.
Das ist so krank, ne?
Was macht das dann mit den Leuten halt? Und was?
Ja, das Selbstbild.
Also kaputt. Was macht das mit den Leuten und was macht man dann mit den Leuten? Viele sind ja davon überzeugt, dass man sowas, so eine Gesellschaft nur so finanzieren kann, indem man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Ja, ne?
Finde ich sinnvoll tatsächlich.
Aber was machen die Leute dann mit ihrer Zeit? Und was machen die, und was entsteht für eine Gesellschaft, in der die Hälfte arbeitet, die andere aber nicht muss?
Ich glaube, es gibt zwei Optionen. Und die eine ist, es gibt super viel Gewalt und Unruhen und solche Sachen. Und die andere Option ist, dass die Leute wieder, und das hoffe ich inständig, mehr zu dem zurückkommen, was sie zu Menschen macht, nämlich neugierig sein, kreativ sein, Dinge zu schöpfen, um jetzt auch mal wieder den Bogen zur Musik zu spannen. Vielleicht fangen die Leute dann an, Musik zu machen, schlechte Musik. Also einfach irgendwie random, nicht um so wie wir das häufig ja auch machen müssen, sich zu fragen, oh, wie kann ich einen Song komponieren, damit er auch im Radio läuft? Dass man wieder mehr davon wegkommt und einfach mehr mit Musik spielt. Der Witz ist, das ist ja das, was man eigentlich als Musiker machen möchte. Man möchte ja eigentlich spielen und Spaß haben mit der Musik und am Ende irgendwas geschaffen haben, worauf man stolz ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich am Ende des Tages, wenn man auf den Song raufguckt, sich fragen, ist das was? Also wenn das eine Single werden soll, wenn es ein Albumtrack werden soll, ist nicht so schlimm. Wenn es eine Single werden soll, musst du dich halt fragen, ist das was, was potenziell im Radio spielbar ist? Ist das was, was potenziell die Leute, die mich gerade feiern, hören würden? Oder finden die das total kacke? Und wenn du ein Badass bist, dann scheißt du einfach auf alles. Finde ich gut an der Stelle. Würde ich mir manchmal auch noch ein bisschen mehr für mich wünschen, dass ich da noch mehr eine Scheißegal-Haltung habe. Aber vielleicht kommen die Menschen wieder da mehr hin. Einfach nur creative sein, weil ich glaube, das macht die Menschen halt irgendwie zum Menschen. Ja, ich kenne alle Leute, ich kenne so viele Menschen, die sich fragen, hey, was will ich eigentlich erreichen in meinem Leben oder was will ich machen? Und die sind orientierungslos und wissen nichts mit sich anzufangen und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen soll. Und dann davon kenne ich super viele und das sind eigentlich mega die tollen Menschen und haben auch wahnsinnige Talente. Aber die trauen sich nicht, sozusagen mit den Talenten Dinge auszuprobieren und einfach sich mal ein bisschen zu öffnen und einfach zu versuchen, sie selbst zu sein. Und dann treffe ich jetzt gerade immer mehr Leute, die im Prinzip über ihren eigenen Schatten gesprungen sind, sich den Mut gefasst haben, um irgendwie einfach kreativ mal was zu schaffen und das der Welt zu zeigen. Und die sind häufig übelst gestresst, aber relativ glücklich. Das ist das, was ich häufiger sehe. So. Und das viel Abfuck ist, weil man viel unter Stress steht, weil man die ganze Zeit sich der Welt sozusagen offenbart und natürlich auch häufiger mal, also einfach andauernd scheitert, ehrlich gesagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite halt die ganze Zeit was Eigenes schafft. Und ich glaube, dass die Menschheit das wieder mehr braucht. Die Leute müssen wieder mehr eigene Sachen schaffen und keine Ahnung, wieder freier sein in dem, was sie tun. Und das kann nicht sein, dass der Tag so abläuft, dass man irgendwie morgens seinen Stempel reinhaut, 7 Uhr, ich fange an zu arbeiten, mach dann so und so viele Stunden, dann mache ich eine Pause und dann mache ich Feierabend, dann gehe ich schlafen, dann ziehe ich mir noch eine Serie rein und dann fängt der ganze Rhythmus wieder von vorne an. Ich glaube, das ist nicht menschlich.
Ja.
Also ist das zu krass gesagt? Ich will jetzt auch niemandem auf die Füße treten, der das macht, um Gottes Willen. Wenn man glücklich mit dem ist, was man macht, dann wäre ich der Letzte, der was sagt.
Genau aber diese Gedanken habe ich halt auch, weil auch in diesem Bildungsurlaub sitzen sehr, sehr viel, sehr, sehr unterschiedliche Menschen, weißt du? Und das hat auch einer dabei, der arbeitet bei Mercedes am Band seit 40 Jahren, macht immer dieselbe Aufgabe. Der schraubt seit der Zeit immer dasselbe zusammen. So die ganze Zeit. Und der hat immer seinen Arbeitsablauf zwischen verschiedenen Schichten zwar, aber der arbeitet seine 8 Stunden ungefähr nach Hause und hat er an seinem Auto erzählt, dass er immer so krass pflegt und seinem aufblasbaren Pool, den er ganz stolz im Garten hat. Und ich denke mir immer so, was für ein furchtbares Leben.
Ja, aber das ist richtig, also das, ich denke das manchmal auch, aber das ist auch voll arrogant.
Genau, das ist halt der nächste Gedanke. Du kommst und dann denkst du wieder, was für ein furchtbarer Gedanke von mir, dass ich mich darüber erhebe und sage, was hast du denn für ein furchtbares Leben, weil mein Ohne Leben Scheiß. Nicht so sein soll. Und er ist vielleicht, wenn man das so sagen kann, die viel glücklichere und ausgeglichenere Person mit, ihm geht's allgemein viel besser als mir und, also er hat zum Beispiel, das sieht man ihm einfach an, als ich gesagt habe, was ich so mache, hat er wirklich auch eher so geguckt, oh, das hört sich aber irgendwie ganz schön kompliziert und anstrengend an und unübersichtlich. Und er hat eher so seine Strukturen und was sich halt niemals verändert, ist aber eventuell noch, oder was heißt glücklicher, oder ich kann es nicht beurteilen. Ja. Deswegen bin ich mit sowas halt immer vorsichtig, obwohl ich genau das Gleiche denke.
Weißt du? Was eigentlich ist Abfuck und das ist auch, glaube ich, weil man eben aus so einer in so einer bestimmten Blase groß geworden ist und wir halt selbst gerade jetzt einfach super viel mit Leuten abhängen, die einfach echt so ein weirdes Lebenskonzept haben gerade, was jetzt nicht so geradlinig ist und dadurch denkt man aber, dass das so das Wahre ist und ich glaube, das ist super von uns halt an der Stelle super naiv. Auf der anderen Seite wünsche ich mir einfach Bewusstheit sozusagen für die Leute, also für alle, für mich genauso wie für alle anderen auch, dass man sich fragt, also die Frage stellt, was will ich eigentlich machen? Und wenn man das dann beantwortet mit, ich möchte meinen 9-to-5-Job mit so und so viel 1.000 Euro und das Konto muss voll sein, ich will jedes Jahr 3 Urlaube dahin und dahin und dahin machen und man sagt, das ist das, was ich möchte, ist mein Ziel und darauf arbeite ich jetzt hin oder da bin ich gerade und da möchte ich auch bleiben. Ich habe den krassesten Respekt für Leute, die das so machen und die dann hyperglücklich sind. Krassester Respekt. So. Was ich schwierig finde, ist, wenn du das machst, weil du nach dem Standard irgendeiner anderen Person lebst. Beispielsweise, weil deine Eltern dich unter Druck setzen, dir sagen, mach doch einen anständigen Job. Das ist der häufigste Spruch und die Eltern wissen gar nicht, was sie damit bei zum Beispiel bei sehr kreativen Menschen anrichten. Weil ich kenne so viele, ich sehe immer so bei Instagram zum Beispiel jetzt gerade eine gesehen, gerade mal einen kleinen Shoutout hier geben, so ein Mädel, die hat, ich muss jetzt, okay, ihr Instagram-Name ist tatsächlich Musiknutte. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig vorgelesen. Ja, ist Musiknutte. Und ich habe, ist uns irgendwie gefolgt von der Band und ich habe mir ihre Sachen angeguckt und sehe halt so, boah, krass, Alter, die zeichnet halt und das ist überragend gut. Also, warte, ich zeig dir mal 1-2 Sachen. Mhm. Warte, es gibt noch mehr. Und ich habe ihr dann einfach geschrieben, ey, du machst mega geilen Scheiß. Und sie ist halt, sie hat sich mega darüber gefreut. Und aber solche Leute wie sie gibt's halt so viele, die halt im stillen Kämmerlein irgendwie ihre Kunst machen, ja, aber von der Gesellschaft halt keine Wertschätzung erfahren. Also, oder so wenig. Und dann, also keine Ahnung, wenn mir jemand sagt, hey, du singst voll schön, dann rutscht mir auch was das Herz in die Hose, weil ich denke, boah, geil, ist voll lieb. Weil man häufig so abgetan wird, als das ist dein Hobby. So. Und jetzt mach mal was Vernünftiges.
Das ist ja auch ein krasser Schritt, das Leuten zu zeigen, weil man ja, es gibt ja immer jemanden, der das noch besser kann. Und man sagt halt, ja, ich kann halt krass einen Elefanten zeichnen, aber ich habe auch schon krassere gesehen. Was aber nicht heißt, dass der nicht krass ist, den du gerade gezeigt
hast. Ganz genau. Und es ist ja auch ein Weg. Und ich glaube, es ist halt, wenn du das Bedürfnis hast, dich ausdrücken zu wollen, wenn dich das glücklich macht, und das kann ja in allen Bereichen sein, dann hoffe ich, dass uns die Zukunft dahin bringt, dass wir uns das immer mehr trauen. Und ich meine, Plattformen wie YouTube, wie Facebook, wie Instagram haben ja genau das geschaffen, dass es keine Institution mehr gibt, die reguliert, was die Öffentlichkeit zu sehen bekommt.
Klar.
Sondern es ist einfach so absolut in gewisser Weise, natürlich diktieren dann irgendwelche Algorithmen und Scheiß, wie viel Öffentlichkeit du bekommst, aber ich sag mal so, wenn das, was du machst, überragend geil ist, dann wird das Öffentlichkeit bekommen. Mhm. Wenn du es über die Kanäle rausschießt. Es muss halt immer besser werden tatsächlich, weil die Konkurrenz so groß ist. Aber auf der anderen Seite haben wir noch nie in einer Zeit gelebt, wo es so einfach war, sich auszudrücken und damit eine Öffentlichkeit zu erreichen.
Das stimmt, auf jeden Fall.
So. Und deswegen kann man sich auch, finde ich, noch viel mehr trauen, weil ich will gar nicht wissen, wie viele krasse kreative Talente es da draußen gibt, von denen wir nie erfahren werden. Mhm. So, der Friedhof ist der traurigste Ort, oder? Also die ganzen Leute, die dann da tot rumliegen und alles hätten sein können.
Ja.
Schon heftig irgendwie, finde ich, wenn man so darüber nachdenkt.
Definitiv.
Da sind wir schon wieder so in so einem deepen.
Das ist okay.
Aber ich finde, wir dürfen auch mal eine deepe, deepe Sendung machen.
Klar.
Aber das macht mich traurig. Wenn ich habe zum Beispiel total, ich arbeite, wir brauchen es nicht schon wieder erzählen, aber als Sozialarbeiter und ich habe Jugendliche da, die in der irgendwie in ihrem Lebenslauf halt einen super löchrigen, einfach einen scheiß Lebenslauf haben. So. Und du denkst immer, wo sind die Stärken? Du suchst ja nach den Stärken als Sozialpädagoge. Und so nach und nach, je besser man sich kennt und je mehr man sich vertraut, öffnet man sich irgendwie. Und jetzt kam zum Beispiel einer der Jungs zu mir und meinte übrigens, ach, worüber ich mit dir mal reden wollte, ich schreibe übrigens Rap-Texte. Mhm. So. Kann ich dir mal was zeigen? Kann ich dir mal ein paar Fragen stellen? So. Und das war mega geil. Das war mega das Kompliment, weil als er mir den Text gezeigt hat, sozusagen, da hatte man richtig das Gefühl, dass er total nervös geworden ist, weil das, was er da geschrieben hat, war ihm wirklich wichtig. Mhm. So, und das war gut. Und dann habe ich ihn gefragt, der wievielte Text ist das? Und dann hat er gesagt, der dritte. Und ich dachte so, oh fuck, das ist krass. Mhm. So, du bist schon, du kannst offensichtlich was und du hast ein Talent, aber dir würde niemals in den Sinn kommen, dich zu trauen, das auszubauen. Also das weiter zu verfolgen, weil du denkst, du darfst es nicht. Ja, weil das ist nichts Richtiges.
Aus Angst vor der Reaktion auch so ein bisschen, ne? Also hättest du jetzt wahrscheinlich gesagt, das ist mega kacke, das brauchst du nicht weitermachen, Alter, das ist der größte Rotz.
Da wäre ich der größte Hurensohn auf der Welt.
Ja,
sorry für das Wort.
Aber wahrscheinlich hätte er niemandem danach die Dinger noch gezeigt. Einfach
vor Angst,
dass der andere auch so
redet. Und ich will gar nicht wissen, also wahrscheinlich alles verdrängt, aber zum Beispiel wie viel Lehrer in der Vergangenheit mir sowas gesagt haben. Ich hatte übrigens in der siebten Klasse bin ich gerade so an einer 6 in Musik vorbeigeschraubt. Ja. So, das ist unfassbar. Ich sollte dann halt immer den Takt auf dem Tisch trommeln. Das war die Aufgabe so. Und meine Bandkollegen werden an der Stelle sehr laut lachen, weil ich tatsächlich das schaffe, unfassbar neben den, alles, was ich tue, neben dem Takt zu tun, mit einer unfassbaren Präzision. Also ich habe wirklich gar kein Taktgefühl. Witzigerweise aber, wenn ich singe oder wenn ich rappe, bin ich sehr tight taktvoll. Sogar auf dem taktvoll an der Stelle. Jetzt auch nicht der krasseste so, ne? Aber das kriege ich auf jeden Fall hin. Aber körperlich halt nicht. So, ich kriege es körperlich nicht umgesetzt. Und diese Musiklehrerin hat mich krass fertig gemacht dafür. Die war ganz schrecklich.
Ja.
Und weswegen ich immer der Meinung war, ganz, ganz lange, ich bin halt nicht musikalisch. Und das ist so bescheuert. Und ich glaube, in Musik, wie in keinem anderen Bereich, ist es so, dass die Leute immer sagen, ich bin halt nicht musikalisch. Selbst du sagst, ich habe keine musikalischen Gene. Aber das ist Bullshit. Ist absoluter Bullshit. Du bist vielleicht nicht wahnsinnig talentiert.
Ich liebe es halt, Musik konsumieren. Und ich würde auch wahnsinnig gut gerne Schlagzeug spielen, weil ich glaube, das könnte ich sogar ganz gut.
Okay,
aber
siehst du.
Ich habe, also in dem Sinne ist es vielleicht falsch ausgedrückt, aber sagen wir so, mein aktueller Musikstand im selber machen ist halt wahnsinnig low. So,
ja, klar. Also man fängt halt irgendwo an, du bist halt technisch nicht so versiert, aber vielleicht hast du genau deswegen, wenn du dann hart an dir arbeitest,
ja,
irgendwann genau den Style, der noch nicht da ist. So, und du machst dann irgendwas anders. Du spielst irgendwie komisch und das macht das wieder geil.
Ja,
so, ich meine, da gibt es tausend Beispiele. Ich glaube zum Beispiel, dass ich gewisse Sachen in Texten oder in der Musik nur so ausdrücken und sagen kann, weil ich nicht mit Musik groß geworden bin.
Mhm.
Weil ich zum Beispiel, oder auch auf der Bühne, ich glaube, dass ich bestimmte Momente einfach, zumindest das, was mir Leute halt häufig zurückmelden, ist, dass wenn ich auf der Bühne stehe, dass das auch immer irgendwie mega authentisch wirkt. Und dass man wirklich das Gefühl hat, dass ich das voll gerne mache und Spaß habe. Und der Grund dafür ist aber, glaube ich, auch zu einem großen Teil, dass ich auch teilweise von Musik noch so krass fasziniert bin, wie so ein kleines Kind, wenn es das erste Mal rausgehen darf, um zu spielen, weil ich halt gewisse Sachen auch einfach nicht weiß. Also für mich ist dann irgendeine Wendung, die für den Musikstudenten 0815 ist, oder eine bestimmte Akkordfolge, voll die Offenbarung, und ich feiere das, als hätte ich gerade zum ersten Mal eine Sonnenfinsternis gesehen. Für ihn ist das langweilig und für mich ist das halt einfach krass der Zauber so. Und ich bin so dankbar, dass ich das einfach so in so spätem Alter noch haben darf, so diese Faszination.
Ja.
Das ist unendlich viel
das
wert.
Das ist bei dir eigentlich eine ganz gute Mischung als Frontmann, eine sehr sympathische Mischung, die, glaube ich, sehr oft gut ankommt, ist dieses auf einer Seite abliefern und auf der einen Seite zu zeigen, ja, das ist schon, der Applaus ist schon gerechtfertigt, auf der anderen Seite aber auch, also das sagst du natürlich nicht, aber das ist so, auf der einen Seite diese eine Seite von dir sozusagen, der Frontmann, der abgeht und dann zu Recht auf dieser Bühne steht. Und auf der anderen Seite passieren halt wieder Momente, wo du dich halt selbst überhaupt nicht ernst nimmst, wo irgendwas voll schief geht, du über dich selber lachst, du hart verkackst und sagst, ja, was ist nun mal jetzt? aber dann wieder selbstbewusst auf dieses Brett steigst und über diese Leute rüber getragen wirst und auch so wie selbstverständlich sozusagen wie Cäsar, so da über die Menge. Und dann aber wieder irgendwie was voll daneben geht und du das einfach sympathisch rüberbringst. Das ist, glaube ich, eine große Stärke von dir als Frontmann. Und das ist, glaube ich, ein Talent auch, da so die Waage zu halten. Es ist nur so ein Ding.
Dass wir da reinkommen, ist übrigens schwer. Also das, wenn du krass verkackt hast, ich versuche schon immer so, also ich glaube, dass ich schon selbstbewusst auf der Bühne stehe, aber natürlich ist es so, dass in mir manchmal viel mehr schlimme Sachen abgehen in solchen Live-Momenten, als ich das zeigen würde. Serdar Somunjo, wer den kennt, hat zum Beispiel mal gesagt, es gibt Situationen, also ich versuche immer ein authentischer Künstler zu sein. Und Künstler zu sein heißt nicht immer angenehm fürs Publikum zu sein.
Mhm.
Und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann heule ich auch auf der Bühne. Und das fand ich so krass, weil das würde ich niemals machen. So, aber dann dachte ich so, boah, du bist ein heftiger Badass, so, dass du das bringst. Und er hat es halt auch schon gemacht. Er hat einfach geflennt, weil irgendwie seine Freundin hatte sich getrennt und er musste am Abend auf die Bühne. Sollte er so eine witzige Rolle spielen, hat er einfach geflennt. So,
krass.
Macht er dann. Das ist dann die Kunst so an der Stelle. Aber da bin ich schon, glaube ich, restriktiver mit mir selbst. Und weil ich auf der Bühne halt natürlich auch ich glaube, ich bin hundertprozentig ich. Aber ich bin auf der einen Seite auch so ein bestimmter Teil von mir mit dem mal Faktor 100 noch.
Mhm.
Also ich glaube, dass ich im Privaten gar nicht so, ich bin schon immer extrovertiert gewesen, aber nicht so wie auf der Bühne. Das wäre, also ich glaube, ich bin so schon anstrengend genug, aber
ja.
Danke. Aber natürlich ist das auf der Bühne was anderes so. Und,
ja, klar.
Ja.
Serdar Somunjo ist übrigens mit Caroline Kebekus verheiratet.
Richtig gut, ne?
Mega krass.
Ja. Cooler Typ. So, ja.
Und eine Sache, die mir gerade noch einfällt zu der Schule und den Musiklehrerkram. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es sehr viel auch vom Musiklehrer abhängt. Haben wir ja gerade schon gesagt, ob er dich fördert oder nicht. Aber auch, wie er Sachen rüberbringt. Und da habe ich von einer Bekanntschaft von mir gehört, dass da im Schulunterricht SingStar gespielt wurde. Das kennst du ja wahrscheinlich, das Spiel, oder? Das PlayStation-Spiel SingStar.
Ja, kenne ich.
Und nach der Punktzahl wurden die Noten vergeben. Ist das nicht krass?
Echt?
Also wie viele Punkte man im SingStar erreicht hat, danach wurde dann die 1 gegeben oder nicht. Da habe ich mir gedacht, also...
Das ist hart asozial. Vor allem, weil man bei SingStar mit Summen extrem
betrügen kann. Genau, das haben die halt irgendwann auch rausgefunden. So. Und dann hat der gewonnen, der am besten ins Mikrofon summt. So. Und dann denkst du dir auch, das sind sehr fragwürdige pädagogische Methoden im Spiel.
Ja, also Musiklehrer sind häufig ziemliche... Das zieht sich auch durch Musik und Mathe so häufig so ein bisschen durch, ne? dass viele, leider viele inkompetente Lehrkräfte unterwegs sind.
Ich glaube, das liegt daran, dass man halt diese Kombination wählen muss. Und es gibt, glaube ich, Sportlehrer, die haben richtig Bock auf Sportlehrer sein, aber keinen Bock, noch irgendwas anderes zu machen dazu. Ja. Deswegen suchen sie sich sowas wie Musik aus, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben, weil das unterrichten sie dann später auch. Ähnliches mit anderen Fachkombinationen. Ich glaube, das ist wirklich so, dass du in manchen, ich bin ja eher so ein Verfechter, dass Lehrer in dem Fach, wo sie richtig geil sind, wo sie wirklich abliefern, wo sie auch didaktisch cool sind, das unterrichten sollten. Und wenn sie dann auf andere Fächer keinen Bock haben, dann sollen sie auch nicht machen, Alter. Weil dann kommt nämlich sowas dabei raus.
Ja, muss man ja leider. Ne?
Ja, muss man, aber das kann man ja ändern.
Ja.
Also, ja. Wir können das wahrscheinlich nicht, aber,
Ich rufe hiermit
eine Bildungsreform aus.
Um mal den Bogen zu spannen, ich freue mich auf die Roboterlehrer, die alles ganz super erklären können und individuell ihre Schüler auswerten nach Bedürfnissen.
Ja, hatten wir auch tatsächlich als Thema. digitale Lehrer, wo dann wirklich, das war sehr, sehr individuell tatsächlich, weil sie haben wirklich auch die Schüler analysiert, was wir lernen, also in welchem Tempo die lernen, auf welche Weise die besonders gut lernen und so weiter, haben denen dann immer für jeden Schüler einzelne Aufgaben erstellt. Mhm. Und wirklich, wenn es wirklich sehr, sehr schwierig wurde, wo man gar nicht weitergekommen ist, dann ist dann wirklich ein menschlicher Lehrer dazugekommen und hat dann mit dem weitergemacht sozusagen, hat dann wirklich geguckt, okay, woran liegt das hier jetzt? Vielleicht liegt es ja auch wirklich, vielleicht liegt irgendeine Art der Behinderung vor, also eine Lernbehinderung, die der PC halt nicht analysieren kann. Aber in sehr, sehr vielen Fällen war dieses sehr individuelle Lernen halt viel effektiver als dieses
klassische. Richtig krass.
Ja. Aber natürlich fallen dadurch solche sozialen Aspekte weg. Sich in einem Klassenverbund zu behaupten oder sich in seinem Klassenverbund einzusetzen für andere. Das ist ja auch was, wo viele denken, dass der Bereich unter dem bedingungslosen Grundeinkommen, wenn alle Leute irgendwie was machen müssen, aber nicht wissen was, profitieren könnte, nämlich der soziale Bereich, dass die Leute wieder anfangen, sich für ältere Menschen zu interessieren und dass die Leute wieder anfangen, mit Flüchtlingen was zu machen, versuchen, die in die Gesellschaft zu integrieren und so weiter, dass man das, was viele momentan ehrenamtlich neben ihrem Job machen, plötzlich hauptberuflich machen. So.
Das wäre richtig geil.
Das wäre geil. Die Frage ist halt wirklich, wie attraktiv ist es wirklich dann? Ne?
Ich finde es so geil, dass man an unserem Thema, und deswegen wollte ich heute auch unbedingt eben über dieses kranke Nerd-Thema sprechen, weil tatsächlich die Konfrontation mit dem Nichtmenschlichen, in dem Fall von künstlicher Intelligenz oder irgendwie Robotertechnologie, einen so sehr mit der Frage sich befassen lässt, was Menschsein überhaupt bedeutet.
Voll.
Und das finde ich halt, ist sowieso, also für mich ist das so das Kernthema. So, was macht eigentlich den Menschen aus? Und ich finde dieses Streben nach irgendwie nach Gutem wie Schlechtem, also der Mensch hat ja beides so ein bisschen, ich glaube, so eine gute und so eine dunkle Seite. Mhm. Und das Streben, das zu verwirklichen, was man sich ausmalt in seinen Träumen, wenn man sich traut, seine Träume zu leben, das, finde ich, macht den Menschen so zum Menschen. Und das ist einfach so ein Thema, wenn man mal Songs von uns hört, ein Thema, was mich sehr beschäftigt.
Ja. Ja, und Hirnforscher würden jetzt dagegen argumentieren und sagen, ich kann dir das alles biologisch erklären, was da oben in deinem Hirn abläuft, wie irgendwelche Wünsche entstehen oder sonst was. Das sind einfach alles Prozesse, das sind alles Synapsen, die miteinander verbunden werden aus bestimmten Gründen, manchmal einfach zufällig. Und einen eigenen Willen hast du eigentlich gar nicht, weil
es gibt ja da auch unterschiedliche Ansätze in der Hirnforschung. Also es gibt halt da unterschiedliche Schulen und Leute, die auch eben, wenn man sagt, irgendwie Deterministen, die dann behaupten, okay, alles ist im weitesten Sinne vorbestimmt, also genetisch vorbestimmt, und dann kommen aber Jahre später, also das glaubt man für lange Zeit, und dann kommen aber Jahre später, und ich jetzt habe ja Bio studiert, deswegen kann ich da jetzt ein bisschen mitreden, gibt's dann irgendwie, stellt man fest, oh krass, es gibt sowas wie Epigenetik, also eine Übergenetik, die quasi mit Hilfe von Proteinen die Genetik oder die Expression von Genen steuert. Will heißen, die Umwelt beeinflusst, wie unsere Gene gelesen werden.
Mhm.
So. Und damit ist das dann schon wieder diese Vorbestimmtheit der Genetik schon wieder ein bisschen aufgebrochen, dass man sagt, ja klar, die Veranlagung ist da, jetzt vielleicht Serienkiller zu werden, aber das Umfeld, in dem wir groß werden, hat extremen Einfluss, ob diese Veranlagung letztendlich dann umgesetzt wird, gelebt wird, abgelesen wird oder halt eben nicht.
Klar.
Und das finde ich halt, wenn man sich dessen bewusst ist, und ich finde auch gerade, dass man ja immer wieder feststellt in unserer westlichen Welt, wie viele Erkrankungen es gibt psychischer Natur, und wie krasse Auswirkungen das halt dann in der körperlichen, also auch im Körperlichen haben kann, dann glaube ich, dass wir einfach voll naiv wären zu sagen, wir wissen alles. Und es ist alles vorbestimmt und der Mensch ist, wie er ist, aufgrund seiner synaptischen Verknüpfung oder wie auch immer. Sondern ich glaube mehr, dass wir ganz vieles einfach stumpf noch nicht wissen. Und je mehr wir aber lernen, also ich glaube auch nicht an Hokuspokus-Kram und ESO-Krams, Aber ich glaube daran, dass es viel, viel mehr gibt da draußen, von dem wir einfach nur noch nicht wissen, nichts wissen, was wir einfach noch nicht verstehen. Und irgendwann in 100 Jahren werden wir mehr wissen und wieder mehr wissen, was wir nicht wissen.
Ja.
Denke ich.
Und diese Transhumanisten übrigens, um da mal darauf zurückzukommen, die fragen sich das natürlich auch, was ist der Mensch eigentlich? Und lustigerweise auch oder interessanterweise auch die Frage, was unterscheidet Menschen wiederum vom Tier? Was rechtfertigt der Mensch, dass er Tiere in Massentierhaltung hält und sie komplett ausnutzt? Und warum passiert das nicht auch mit den Menschen später von den Maschinen, von der künstlichen Intelligenz?
Das kann durchaus sein,
dass sie die Menschheit versklavt, sozusagen. Weißt du, das ist ja auch so ein sehr gerne gesehenes Hollywood-Weltuntergangsszenario sozusagen, dass der Mensch die Kontrolle über die KI verliert, die ihm lange Zeit geholfen hat und dann quasi genau da so hingeht. Eine Frage, die wir vorhin kurz angerissen haben, als das Mikrofon noch nicht lief, war: Möchten wir unsterblich sein? Denn in diesem, nochmal ganz kurz.
Heute wird alles abgegrast.
Will ich nochmal kurz darauf zurückgreifen, finde ich nämlich mega entspannt, weil Teil des Seminars war eben auch die Immortalitätsforschung, die relativ weit schon ist an Mäusen oder an Ratten, die dem menschlichen Hirn sehr ähnlich sind oder dem menschlichen Körper, den menschlichen Zellen, wurde schon erfolgreich getestet, dass Zellen erneuert werden sozusagen und es ist zumindest theoretisch möglich, dass der Mensch das vielleicht in 200, 300 Jahren auch kann oder vielleicht sogar früher. Und deswegen haben wir eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, würde ich das eigentlich wollen, sagen wir mal, wenn das wirklich bezahlbar wäre, wenn man wirklich, was weiß ich, für 100 Euro sich alle 10 Jahre so eine Spritze kaufen könnte, die einen dann wiederum 10 Jahre jünger macht. Würde man das wollen? Einfach aus. Also ich habe ja so ein bisschen gesagt, bin da sehr, sehr zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite sehr gerne wissen möchte, wie das alles ausgeht. So. Also diese ganze Menschheitsgeschichte, wenn mir das jemand jetzt sagen könnte, und ich dann entscheide, nee, das will ich aber nicht mitmachen, das wäre eigentlich meine optimale Lösung, glaube ich. Obwohl, da wüsste ich genau, wie es ausgeht. Das ist auch Quatsch. Ich nehme meine Antwort zurück. ich bin mir absolut, man merkt meine Unsicherheit. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich das wollen würde oder nicht. Beziehungsweise in diesem Szenario könnte man das ja auch alle 10 Jahre einfach neu entscheiden. Möchte ich jetzt noch weiterleben oder nicht?
Sozusagen. Ja, ich würde da auch flexibel bleiben wollen.
Man könnte dann ja so eine Art Tendenz ablesen, wohin sich die Welt entwickelt und will man das noch mitmachen oder nicht, sozusagen. Ne?
So, stell dir vor, folgendes ist übrigens ein geiles Skript für einen Film, wenn du dir vorstellst, so ein Typ, der eigentlich, du musst die Spritze immer einen Monat vorher beantragen, damit diese Spritze sozusagen hergestellt werden kann und er ist sich eigentlich ganz sicher depressiv und fertig mit seinem Leben, dass er sterben möchte und deswegen bekommt er die Spritze nicht. Und du hast auch nur diese Antragsfrist Zeit und wenn die abgelaufen ist, hast du keine Chance mehr, diese Spritze zu bekommen. Und quasi eine Woche vor Ablauf seiner Frist, bis er stirbt, lernt er die Liebe seines Lebens kennen.
Ja.
Stell dir das, wäre das nicht, oh, das wäre voll schön. So, pass auf. Und dann kämpfen die beiden zusammen, versuchen mit Hilfe von eben irgendeiner Form von Kriminalität in irgendein Institut einzubrechen, um dieses Mittel zu besorgen, damit sie beide noch länger unsterblich sein können zu zweit.
Und schaffen sie es?
Und ja, er schafft es. Die schaffen es, ihm das zu spritzen und bei dem Versuch, dieses Mittel zu besorgen, stirbt sie.
Oh. Puh. Das heißt, er muss weiterleben ohne sie.
Alleine.
Aber kann
weil sie er kann, könnte sich noch umbringen.
Er könnte sich noch umbringen. Vielleicht endet so sogar der Film.
Alter.
Aber so offenes Ende. Also er steht irgendwo
und das heißt, der Song, sag ich schon. Siehst du? Ich bin so gepolt auf diese Scheiße.
Du machst den Titel
Der Film heißt Immortal.
Ja, geil.
Hä, das ist voll nice. Den Podcast können wir nicht veröffentlichen. Wenn demnächst der Kinofilm Immortal veröffentlicht wird, ihr seid am Arsch. Ich habe einen Anwalt, der ist voll super mit sowas.
Der war
auch schon im Podcast. Machen wir ein paar Folgen zurück, dann lernt ihr Olli kennen. Der Typ, der euch demnächst verklagt.
Geil.
Wunderbar. Ich würde gerne von euch, von euch Zuhörern da draußen wissen, würdet ihr auf Live-Konzerte von künstlichen Intelligenzen gehen? Seid ihr Pro-KI oder seid ihr Anti-KI? Und würdet ihr gerne unsterblich sein oder nicht? Die Kernfragen des Lebens doch, oder?
Krass, ja. Ich möchte da gerne Antworten drauf hören, andere Meinungen.
Ey, ich auch.
Weil ich mir selber so unsicher bin.
Wir beide gehen jetzt gleich bald zu Finn Kliemann.
Lustig.
Wir gucken uns einen Vortrag an, denn in Bremen im Karton hält Finn Kliemann einen Vortrag über die Zukunft des Infotainments. Und weil wir große Infotainer sind, ambitionierte Infotainer, gehen wir gleich zu Finn Kliemann und freuen uns riesig, den irren, diesen wunderbaren Irren einmal live in Farbe zu sehen.
Und wir hoffen, dass wir ihn irgendwie auch mal in diesen Podcast reinkriegen.
Ja, wir machen da dran.
Wir machen jetzt keine falschen Versprechungen.
Keine falschen Versprechungen, aber wir haben
aber es ist ein Ziel. Man soll ja Ziele haben.
Genau. Ihr seht also an unserem Podcast, wir sind das beste Beispiel für die Langwierigkeit von Prozessen, ja. Nämlich mit unfassbar ambitionierten Zielen an irgendeine Sache ranzugehen und dann festzustellen, fuck, das funktioniert alles so nicht, aber trotzdem nicht aufgeben, selbst wenn man mal wie Fitnessstudio-mäßig einen Monat dann wieder nicht da war, einfach wieder hinzugehen. So, und so machen wir das mit diesem Podcast auch. Wir gehen einfach wieder hin.
Ja, und
vielleicht landen wir dann demnächst den großen Coup.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Bis dahin, lebet lange.